Schön, wieder bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Alexander Braun, wie bereits angekündigt. Ich komme aus Veltheim, nicht nur aus der Gemeinde, sondern wohne auch dort. Das ist in Deutschland, Porta-Westfalica. Die meisten, die in den Norden fahren, kennen Porta-Westfalica von den Staus. Es gibt wieder Stau zwischen Porta-Westfalica und dann wird meistens ein Ort genannt. Es ist ein kleiner Ort, 34.000 Einwohner mit drei Gemeinden. Und in einer dieser Gemeinden bin ich zu Hause seit 1998. Und bin sehr dankbar dafür, bringe nämlich auch ganz herzliche Grüße aus unserer Gemeinde mit. Die Gemeinde weiß, dass ich heute hier bin, betet mit Sicherheit dafür. Auch ganz herzliche Grüße von Andreas Peters, dem eure Gemeinde ebenfalls vertraut ist und manchen von euch ist er nicht unbekannt. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, bin 47 Jahre alt. Ja, so viel zu mir, das Unwesentliche. Und jetzt kommt das Wesentlichere. Ich möchte heute mit euch gemeinsam das Wort Gottes teilen. Und wir haben ja Corona und deswegen habe ich auch mein Getränk heute mitgebracht. Ihr habt ja hier nichts, oder? Ich mach das mal. Zuerst Milch oder zuerst Kakao? Was? Zuerst Milch? Sicher? Okay. Zuerst Kakao. Gut. Dann schauen wir, wer von euch recht hat. Wie viele Löffel normalerweise? Naja, vielleicht doch lieber zuerst den Kakao, ich weiß es nicht. Braucht ein bisschen vielleicht, ja. Aber wir haben auch noch einiges vor, also dann wird, das wird schon fertig. Also, ich habe heute ein Thema mit uns, gemeinsam durchzukämpfen und durchzudenken und euch mitzunehmen, und zwar geht es um die Dankbarkeit. Eigentlich nicht nur um Dankbarkeit, aber das passt so gut gerade als Predigtthema auf dem Weg der Dankbarkeit, weil dort Leute unterwegs waren, deswegen auf dem Weg der Dankbarkeit. Interessant ist Folgendes festzustellen. Es gibt, sagen die Wissenschaftler, habe ich so mir angelesen, bei jedem von uns einen Glücksausgangspunkt. Ich weiß nicht, wo deiner liegt, aber die Wissenschaftler sagen, jeder von uns hat einen. Das bedeutet, dass wir irgendwo in einem Glücksausgangspunkt ruhen. So empfinden wir Glück, so im normalen Alltag. Mal mehr, mal weniger, so ein bisschen. Und wir ringen, die meisten von uns ringen nach positiven Erlebnissen, um dieses Glück irgendwie intensiver zu empfinden. So als Beispiel, dann träumt ein junger Mann von einem starken sportlichen Auto und man arbeitet darauf hin, man spart und irgendwann kauft man sich so ein Auto und dann springt das Glück von diesem Glücksausgangspunkt ins Positive. Es passiert auch was anderes, also wenn wir etwas erleben, was uns niederdrückt, niederreißt, dann sagen die Wissenschaftler, dass wir dann unser Glückempfinden ins Negative verlagern, von unserem Glücksausgangspunkt aus. Und das Interessante, was sie festgestellt haben, dass man meistens nach circa einem halben Jahr plus minus zurückkehrt zu seinem Glücksausgangspunkt. Das habt ihr mit Sicherheit auch schon erlebt, etwas, was ihr euch so lange gewünscht habt, dann habt ihr es bekommen. So Kinder gerade auch, aber auch Erwachsene, wie schnell vergeht dann die Zeit, wo es normal ist. Man hat sich das so sehr gewünscht und dann ist das da und irgendwie ist das schon fast enttäuschend, dass man das nicht mehr empfindet, was man davor hatte, wo man sich das so sehr gewünscht hat. Man kehrt also langsam zu seinem Glücksausgangspunkt zurück und die Wissenschaftler haben gesagt, das ist eine Kunst im Leben, den Glücksausgangspunkt zu verschieben. Nicht Erlebnisse zu haben, die mich weiterbringen, sondern diesen Ausgangspunkt, in dem ich ruhe, in meinem Alltag zu verschieben. Und interessant, wir hatten mal eine Losung gemeinsam als Christen gehabt, dort heißt es, Gott nahe zu sein ist mein Glück, nicht wahr? Der Schreiber sagte nichts anderes, also wenn ich es schaffe, meinen Glücksausgangspunkt zu meinem Gott zu verschieben, dass er dort ruht und ich ebenfalls bei Gott ruhe, dann verschiebt sich mein Glücksausgangspunkt, dann ruhe ich bei Gott und deswegen nahe Gott zu sein, ist mein Glück. Und Gott nahe zu sein, das ist so der Schlüssel für, ja, ich sag mal, Positives in unserem Leben, für Gutes in unserem Leben. Und Gott nahe zu kommen, da gehört die Dankbarkeit für uns als Menschen, die Gott suchen oder auch Gott kennen, ganz, ganz fest dazu. Die Bibel sagt es uns. Also ich habe einige Bibelstellen notiert, aber es gibt eine Reihe mehr. Zum Beispiel, seid dankbar in allen Dingen, sagt das Wort Gottes. Oder es gibt die Bibelstelle, dass die Männer, ich fand das so toll, dass im Gebet so viele Männer teilgenommen haben, das ermutigt, wer, wenn nicht Männer. Dort sollen die Männer, sagt Paulus zu Timotheus, die heiligen Hände hochheben zu Gott und einiges tun im Gebet und auch Danksagung für alle Menschen. Oder in Philipperbrief 4 heißt es, dass wir uns um nichts sorgen sollen, sondern dass wir alle Dinge vor Gott kund tun in Gebet und flehen mit Danksagung. Das ist nur eine Auswahl von Bibelstellen. Aber es gibt noch eine Geschichte, die uns über Dankbarkeit als einen Weg zu Jesus berichtet. Und diese Bibelstelle möchte ich mit uns gemeinsam anschauen und sehen, wie das dort sich zugetragen hat. Lukas 17. Lukas 17 ab Vers 11. Und dort heißt es, ich lese es erst einmal vor und dann gehen wir auch noch kurz durch die Geschichte gemeinsam durch, um sie auch gut zu verstehen. Dort heißt es, Lukas 17 ab Vers 11, und es begab sich, als er, also Jesus in diesem Fall, nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Sie standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also diese Geschichte beginnt mit dem Satz, auf dem Weg nach Jerusalem. Versetzen wir so ein bisschen in diese geografische Lage. Sie sind unterwegs, sind fast in Jerusalem angekommen und ziehen hier mit, Jesus zieht mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Samarien lebte das Volk der, wer wohnte eigentlich in Samarien? Da wohnten die Samariter, mutig. Und in Galiläa wohnten die Galiläer. Manche sagten die Galiläliter, ja, aber Galiläer wohnten dort. Die Juden eigentlich, würde man heute sagen. Ich weiß nicht, ob der Galileo Galilei daherkam, ich glaube nicht, oder? Aber dort waren Juden zu Hause. Das müssen wir festhalten. Samariter und Juden. Und Jesus geht durch dieses Grenzgebiet durch mit seinen Jüngern. Und kurz vor einem Dorf begegnet ihm eine Gruppe von Aussätzigen. Okay? Das ist so das erste wichtige Wort, Aussatz. Und dann haben wir gelesen, im vorgeschriebenen Abstand bleiben sie stehen. Sie rufen, Jesus, erbarm dich, hilf uns. Und er sieht sie und er fordert sie auf, geht zu den Priestern, zeigt euch ihnen, dass ihr geheilt seid. Und dann haben wir gelesen, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund und einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Und steht geschrieben, laut lobt er Gott. Also man sollte und darf auch Gott laut loben. Er warf sich vor Jesus nieder und dankt Jesus. Und das war ein Mann aus Samarien, ein Samariter. Jesus fragt ihn, wo sind die anderen 10, wo sind die anderen 9, die gesund geworden sind? Waren es nicht 10 gewesen? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um Gott Danke zu sagen und dazu auch noch ein Fremder? 2 weitere Punkte dazu, damit wir es zusammenfassend verstehen können. Also erstmal die Aussätzigen. Das ist ja für uns etwas Abstraktes. Im damaligen Judentum aber gehörte Aussatz zum Alltag. Schon im Alten Testament lesen wir immer wieder vom Aussatz. Und die Aussätzigen, die wurden von der Gesellschaft ausgestoßen. Das war eine Möglichkeit, sich reinzuhalten. Quarantäne würden wir heute sagen. Ich weiß, uns ja nicht so unbekannt, fällt mir ja gerade ein. Man wollte die Ansteckungsgefahr vermeiden. Man hat sie isoliert. Man wollte die anderen vor dem Aussatz schützen. Vielleicht haben wir uns heute schon mal gefragt, warum es so viele Aussätzige in der Bibel gibt. Wir müssen einfach den Mechanismus dahinter verstehen. Man hat ja keinen Aussatztest gehabt, so wie es heute Corona-Test gibt. Gab es damals keinen Aussatztest, wo man Abstriche genommen hat, sondern du hast irgendwas an deiner Haut, Heute würde man zum Beispiel sagen Neurodermitis. Und du entdeckst es. Und das war ein Grund dafür, dass man so eine Hautunreinheit schon als Aussatz sah, es sollte begutachtet werden. Stell dir vor, du lebst als so ein jüdischer Mann. Du hast ein tolles Leben. Du gehst jeden Samstag mit deiner Familie zum Tempel. Das Leben läuft gut. Du bist selbstständig, hast ein Geschäft, hast eine Familie, eine wunderschöne Frau, mit der du verheiratet bist. Und eines Tages bekommst du irgendwas an deiner Haut. Irgendein Hautausschlag. Du gehst hin, der Priester sagt, du hast Aussatz. Mit einem Schlag änderte sich das ganze Leben so eines Mannes. Mit einem Schlag ist das Leben ganz anders. Du bist aus dem allgemeinen Leben ausgestoßen. Du wirst in eine Leprakolonie geschickt. Dort musst du bleiben, bis du keinen Ausschlag mehr hast. Oder für den Rest deines Lebens, was bei vielen der Fall war. Also, auf Wiedersehen, liebe Familie, hübsche Frau. Das Geschäft aufgegeben, jetzt ist Leprakolonie meine Realität. Zusätzlich, das müssen wir auch noch verstehen, zusätzlich herrschte damals unter Juden eine schlechte Theologie. Sie haben Folgendes gesagt, wer krank ist, der ist von Gott verflucht. Kommt uns heute vielleicht auch ein bisschen bekannt vor, gibt es hier und dort auch Meinungen. Wer krank ist, ist von Gott verflucht. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Grund, warum Jesus auch immer wieder Kranke heilte, die zu ihm gekommen sind, um zu zeigen, dass nicht Gott uns krank macht, sondern die Sünde und alles Mögliche, aber auch einfach unser Körper, der gebrechlich ist. Aber Gott will uns gesund machen. Jesus machte niemanden krank. Also, diese Aussätzigen waren schwer krank, vom Verständnis der damaligen Zeit extrem infektiös und waren ausgestoßen aus diesem Grund. Aus der Leprokolonie kamen sie nur raus, wenn sie wieder in den Tempel gehen mussten, um sich dem Priester zu zeigen, ob sie eventuell rein wären. Und dann hat der Priester sich den Körper angeschaut und dann sagte, zum Beispiel, tut mir leid, da ist hier noch was, du musst zurück. Oder er sagte, alles ist in Ordnung, du kannst zurück zu deinem alten Leben. Das ist so der erste Punkt, den wir verstehen müssen. Das ist die Geschichte dieser 10 Männer, denen Jesus begegnet. So schwer krank, aber noch viel stärker, so heftig ausgestoßen von allen Menschen. Der zweite Punkt, den wir verstehen müssen, um die Brisanz der Geschichte wahrzunehmen, ist der Samariter. Es geht also um diese Samariter, die dort zu Hause waren. Über Samariter hören wir doch öfter in den Predigten, oder? Der bekannte Samariter ist der barmherzige Samariter, nicht wahr? Und wir haben so ein gutes Bild von Samaritern. Dieses gute Bild von Samaritern hatten die damaligen Juden gar nicht. Mit den Samaritern hatten sie Stress und das müssen wir verstehen, wie heftig dieser Stress war. Sie waren für sie ebenfalls Ausgestoßene. Warum? Sie gehörten zu einem Volk, das lange Zeit zurück, aber bis jetzt hat es angehalten. Das war ein Reich, das assyrisch-akkadische Reich, das hielt, wie, je nachdem wie man zählt, ca. 1.500 Jahre. Und dieses Reich war brutal. Es wäre schlimm zu erzählen, was für eine brutale Herangehensweise sie an die eroberten Völker drangelegt haben. Sie waren heftig, brutal und schonungslos mit ihnen. Und die Völker, die ihnen unterworfen waren, hassten sie abgrundstief. Wo sie gegen sie gekämpft haben, haben sie eines Tages auch mal ihre Hauptstadt Ninive dem Boden gleichgemacht. Sie hassten sie wirklich regelrecht. Alle Assyrer wurden damals umgebracht, bis nichts mehr übrig war. Man wollte sie ausradieren. Aber wie kamen diese Assyrer damals nach Judäa? Sie haben Judäa unterworfen und sie hatten eine subtile Politik verfolgt. Sie haben gesagt, okay, dieses Volk, das wir unterworfen haben, das könnte ja aufständisch werden. Und sie haben gesagt, wir schicken einige Assyrer in diese Gegend, die wir unterworfen haben. Und so kamen assyrische Familien, sie haben sich niedergelassen bei den Juden. Und das Ziel war, dass man die Juden herauszüchtete. So würde man das heute sagen. Das bedeutet, sie vermischten sich mit den Juden, es entstanden Mischehen und es entstand ein neues Volk. Irgendwann mal ging das Reich der Assyrer unter, aber dieses Mischvolk blieb dort zu Hause und das sind die Samariter. Und sie suchten nach ihrer Identität. Sie fragten sich, wohin gehören wir? Aus Syrien ja auch nicht, wir leben hier in Judäa. Was sind so die Juden? Und sie suchten nach einer Identität. Die Juden haben natürlich gesagt, mit euch wollen wir nichts zu schaffen haben. Und dann haben sie gesagt, okay, die haben ja ihren Glauben, also müssen wir auch unseren Glauben haben. Und so haben sie ihren Glauben so gebastelt. Sie haben so zum Beispiel ihre eigene Tora gehabt. Weil die Juden ja eine Tora hatten, hatten die Samariter ebenfalls eine. Und dann haben sie sich abgeguckt, oh, die gehen in den Tempel, der steht auf dem Berg auf einer Anhöhung und beten dort Gott an. Wir dürfen dort nicht hin. Also, wo haben wir auch einen Berg, der Gerizim war in der Nähe, dort haben sie ihren Tempel gebaut. Und dort gingen sie hin, um anzubeten. Und sie haben im Grunde genommen gesagt, wir haben auch eine Identität. Wir haben auch einen Glauben, wir haben auch einen Gott und wir beten ebenfalls. Und so waren sie auf der Suche nach Identität. Und die Juden haben gesagt, das ist ja noch schlimmer. Ihr seid nicht nur das schlimme Volk, sondern ihr verdreht den Glauben. Und so sind sie noch heftiger auf Abstand gegangen zu den Samaritern. Ob zwar, dass ihre eigentlich Halbgeschwister waren. Und sie waren untereinander wirklich nicht gut. Also, unsere Begebenheit. Da wurde ein Samariter mit der Gruppe von jüdischen Aussätzigen vermischt. Wie das geschehen ist, wissen wir nicht, berichtet die Bibel nicht. Sie sind aber alle ausgestoßen. Und ab und zu sagt man auch, das Leid verbindet Menschen, trotz Unterschiede. Wenn so ein Leid einen trifft, so tragische Umstände, lassen auch so heftige Unterschiede irgendwie nicht mehr so wichtig erscheinen. Sie waren alle zusammen, als sie Jesus erblickten. Und der Text sagt zu uns, sie schreien zu ihm aus der Ferne, Jesus, erbarm dich über uns. Aus der Ferne, warum? Weil es eine Vorschrift gab bei den Juden. Man durfte sich nicht näher als 50 Schritte zu den anderen Menschen, die gesund waren, nähern. Ich dachte, ich werde bei euch mal zählen, die 50 Schritte, aber ich glaube, ich müsste hin und her laufen, bis ich die 50 Schritte hier hätte. Es ist weit, es ist wirklich eine Entfernung, in der man stehen bleiben musste. Aus der Ferne durften sie dann schreien. Und sie schrien, ich bin ein Aussätziger. Ich bin ein Aussätziger, wenn sie einem Menschen begegnet sind, damit jeder hörte und die Flucht ergreifen konnte, um nicht krank zu werden. Und alle Menschen, die so einen Aussätzigen gehört und gesehen haben, sagten, weg hier. Man hat Kinder angepackt und hat gesagt, bloß nicht in der Nähe kommen. Stellen wir uns diese totale Isolation, stellen wir uns diese totale Ablehnung vor. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir uns ja wirklich vorstellen können. Sie hatten kein Zugehörigkeitsgefühl. Und das Schlimmste an der Krankheit war ja nicht wirklich die Krankheit, sondern diese Heimatlosigkeit. Ich bin ausgestoßen, ich gehöre nirgendwo mehr dazu. Und so riefen sie aus ihrer Not heraus zu Jesus, Herr, erbarm dich über uns, hilf uns. Was war die Antwort von Jesus? Geht, zeigt euch den Tempelpriestern. Geht zu den Priestern. Eigentlich sollte man sie den Priestern zeigen nach dem jüdischen Gesetz, weil man rein geworden ist, weil nichts mehr da war. Aber diese Männer waren ja noch krank. Die Bibel berichtet, dass sie sich auf den Weg machten, obwohl sie noch krank waren. Und dort heißt es so, ein interessanter Satz, auf den wir noch kommen, auf dem Weg wurden sie geheilt. Als sie beim Tempel ankamen, konnten sie den Priestern zeigen und die sagten wohl, ja, ihr seid gesund. Aber die Sache ist ja, irgendwie hat sich ein Samariter eingeschlichen. Unter den Juden war ein Samariter. Jesus war durch und durch jüdisch, er war ja ein Rabbi gewesen. Er redete eigentlich zu jüdischen Menschen. Und irgendwie war aber dieser Samariter jetzt mit dabei in dieser Gruppe. Er gehörte zu diesen 10 und Jesus sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Wo war der Tempel der Samariter? Auf dem Berg Gerizim. Die hat noch nichts zu sagen im Blick auf den Aussatz. Das heißt, dieser Samariter müsste eigentlich in den jüdischen Tempel nach Jerusalem. Vielleicht dachte er, ich weiß es nicht, was er so dachte, vielleicht denkt Jesus, dass ich ein Jude bin. Dann gehe ich mal eben hin und schau mal, was passiert. Vielleicht hat er sich in der Gruppe versteckt und jetzt hat Jesus gesagt, zeigt euch in dem Tempel den Priestern. Stellen wir uns das vor, Samariter, das wissen die Bibelkundigen unter uns, als Heiden waren in dem Tempel nicht erlaubt. Sie hatten keinen Zutritt, höchstens in den Vorhof, aller Maximum. Und er, ein Samariter, soll sich jetzt einem jüdischen Priester zeigen, in die Gefahr sich begeben, der würde vermutlich sagen, warum bist du überhaupt hier? Was hast du hier verloren? Du bist doch nicht mal jüdisch, was soll das? Kennt vielleicht diese Sätze und Menschen, die so reden. Er könnte mit einer bizarren Erfahrung rechnen, wenn er dort aufkreuzte. Wichtig ist für uns auch noch festzustellen, der Samariter, das verstehen wir heute auch. der hatte doch die Bibel nicht. Er wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen ja heute, dass es ein Happy End gab. Aber der damals wusste es nicht. Er wusste nur, ich bin krank, ich brauche Hilfe, ich bin nicht jüdisch, ich darf nicht in den Tempel. Wahrscheinlich war er auch noch nie dort in den Tempel. Ich glaube nicht, dass er überhaupt jetzt wusste, was auf ihn zukommt. Und er ist einer wie du und ich. In so ähnlichen Situationen in unserem Leben reagieren wir ähnlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten dachte. So geht es mir öfter. Aber war auch einer, der sagte, aber ich habe so eine Not und ich weiß nicht, was passiert. Und irgendwie ist das eine Chance. Und er sagte, ich habe nichts Besseres zu tun. Wahrscheinlich sagt er so oder dachte es, also gehe ich hin. Ich versuche es einfach mal und schau mal, was passiert. Und dann sagt das Wort Gottes, während er auf dem Weg war, wurde er und wurden sie geheilt. Und diese Geschichte ist so erstaunlich für mich. Und welcher dieser 10 Männer kommt zurück, um Jesus Danke zu sagen? Gerade dieser Samariter. Er dachte sich wohl, wahrscheinlich, wo er unterwegs heil geworden ist. Das heißt, all diese bizarre Erfahrung, die er eventuell vor sich hatte, in den Tempel zu gehen, wo er gar nicht hin darf, das war gar nicht mehr dran. Er ist unterwegs rein geworden. Und vielleicht sagt er, oh Mann, das hat funktioniert. Guck dir das an, ich bin gesund geworden. Also läuft er zurück zu Jesus. Und Jesus sagt ihm diese Frage, wurden nicht alle geheilt? Und ich kann mir vorstellen, dass er sagt, ja, aber schon, aber die anderen hatten bestimmt irgendwelche wichtige Dinge zu tun. Mein lieber Samariter, hattest du denn nichts Wichtigeres zu tun? Doch, aber ich bin ein Samariter und ich habe es doch nicht verdient. Ich bin ein Samariter, das war doch nicht mein Tempelberg. Ich bin ein Samariter, mir stand das nicht zu. Ich lerne so viel von diesem Samariter, dessen Namen ich heute nicht mal nennen kann, weil ich ihn nicht näher kenne. Denkt ihr, Jesus wusste, dass es ein Samariter war, als er den in den Tempel schickte? Es ist Jesus. Das traue ich meinem Herrn zu, dass er Menschen kennt. Außerdem Samariter und Juden unterschieden sie, so sagen die Geschichtsschreiber, auch vom Aussehen her. Ich denke, bestimmt, rein ethnisch schon, sah man für gewöhnlich den Unterschied. Aber Jesus schickt ihn zum Tempel. Ich frage mich, Jesus, warum machst du das mit diesem Mann? Er trägt ja schon so eine Last und du willst ihm helfen. Warum machst du es so schwierig? Konntest du nicht hier auf der Stelle helfen? Jesus schickt ihn in den Tempel. Warum? Warum handelt Gott so in unserem Leben, dass er uns Dinge zutraut? Nicht selten müssen wir die vielleicht gar nicht durchkämpfen und durchgehen, aber in dem Moment traut Gott es seinen Kindern und Menschen zu. Und ich lerne aus dieser Geschichte, Jesus traut es Samariter zu, um ihn in seinem Gottesbild, in dem Verständnis von Jesus, das gerade keimte, herauszufordern. Um uns allen heute zu zeigen, dass wir Gott, den Höchsten, nicht einschränken können von unserem Denken und unserer Vorstellung. Dass wir es heute lernen, dass wir diesen Gott, an den wir glauben, nicht in eine Schublade reinstecken dürfen. Gott ist in keiner samaritanischen Schublade, damals nicht und auch in keiner jüdischen Schublade und keiner plattdeutschen und keiner baptistischen Schublade zu finden und sonstige religiösen Schublade. Wenn er sagt, dass wir etwas tun sollten, das eine oder das andere, wisst ihr was? Dann machen wir uns am besten auf den Weg. Dann machen wir es am besten auf den Weg. Wisst ihr, wir haben viele Pläne, wir haben viele Ziele. Und wir haben bestimmte Vorstellungen. Habt ihr doch bestimmt auch, wie manches zu laufen hat. Und wir als Christen, gerade wir als Christen, dann versuchen wir, Gott in unseren Gebeten auf eine Linie zu bringen. Herr, sei auf eine Linie mit mir. Gott, so sollte das laufen. Nein, wir beten so nicht. Aber im Grunde genommen haben wir uns Dinge zurechtgelegt in unserem Denken. Wir wissen, was wir gerne hätten. Wir wissen ja auch, was das Beste für uns ist. Und so beten wir, segne, Herr, mache, Herr, tue. Und wir versuchen, Gott auf unsere Linie zu bringen. Mit anderen Worten, Gott in unsere Schublade, in unsere Pläne hineinzupacken. Diese Geschichte lehrt uns hingegen etwas ganz Wichtiges. Etwas, was nicht selten unserer Zielorientierung, auch als Kinder Gottes, entgegengesetzt ist. Gott schickt uns auf den Weg, so wie den Samariter mit den anderen 9 Juden und sie bekommen vorerst keine Klarheit. Uns wird vorher nicht gesagt, was passiert. Aber was wir bekommen dürfen mitten auf dem Weg, wir bekommen Glauben. Denn mitten auf dem Weg, wo sie sich auf den Weg machten, wurden sie geheilt. So passiert das in unserem Leben. Wir müssen durch den Nebel gehen und wir müssen uns an der Hand Gottes festhalten, ohne zu wissen, wo es hingeht, aber im Vertrauen darauf, dass Gott gut ist. Vom Samariter lerne ich also, ich muss mich auf den Weg machen. Es mag zuerst gar keinen Sinn ergeben. Es mag nicht in meine Vorstellung passen. Doch auf dem Weg werden wir geheilt. Auf dem Weg werden wir gereinigt. Auf dem Weg stellen sich Erfolge ein. Auf dem Weg gibt es Sieg. Ich denke da zurück an meine persönliche Geschichte. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ich war Jugendleiter in unserer Gemeinde in Feldheim, hatte eine gute Arbeit, hatte die beste Jugend überhaupt. Wir hatten gerade einen Einsatz geplant. Der Missionsleiter besuchte uns, um uns einzustimmen auf diesen Einsatz. Und abends saßen wir bei unserem Ältesten zu Hause und haben zu Abend gegessen. Und der Missionsleiter fragte, Mensch, wer bist du? Wie geht's dir? Was machst du? Wie alt bist du? Ich bin 29 und so. Jugendleitung, Haus gebaut, das dritte Kind ist unterwegs und alles läuft. Du machst Jugendarbeit. Hast du davon dich zurüsten lassen oder bist du so ein Guter, dass du es machen kannst? Nein, habe ich nicht gemacht. Hast du nie vorgehabt? Eigentlich schon, aber Zeit ist vorbei und so. Wie, die Zeit ist vorbei? Du bist ja erst 29. Da kriegt man ja noch BAföG, bevor man 30 ist. Ja, wie? Ja, ich habe meinen Dienst in der Gemeinde, das geht gar nicht. Also ich habe ein Haus gebaut, eine Menge Schulden. Ja, das klärt Gott alles. Und dann Älteste hört zu und sagt, ja, in der Gemeinde würden wir es möglich machen. Wir würden schon einen Jugendleiter finden. Okay, ich dachte, ich war dort doch wichtig, aber so wichtig doch nicht. Ja, so geht es uns ab und zu. Ja, wir denken, nur über uns läuft's. Lief es aber nicht. Und mit diesen Gedanken bin ich mit meiner Frau nach Hause gegangen und ich habe nachts nicht schlafen können. Ich habe selten solche Momente, wo ich deutlich erlebe, Gott redet so heftig deutlich zu mir und sagt, das musst du jetzt tun. Und hier redete Gott deutlich in dieser Nacht und ich betete und trank und schlief nicht, weil ich nicht schlafen konnte und sagte, Gott, du willst mich auf diesen Weg senden. Und Gott sagte zu mir, nein, nicht mit Buchstaben und nicht mit Donner, aber durch seinen Geist in meinem Herzen, du sollst diesen Weg gehen. Und ich stand morgens mit einer Entscheidung auf. Und ich dachte, wie bringe ich jetzt diese Entscheidung meiner Frau bei? Und dann sagte ich, Schatz, setz dich jetzt mal hin. Ich glaube, wir sollten zur Bibelschule gehen. Du solltest dafür beten. Und sie sagte, das habe ich schon bereits gemacht. Das ist ein guter Weg, den wird Gott segnen, ich bin dabei. Du kannst es machen. Ich so, was? Während er sich auf den Weg machte. Auf dem Weg habe ich mich dann mitten in der Nacht gemacht, in meinen Gedanken, in meiner Entscheidung. Dann rief ich meinen Ältesten mit einer stillen Hoffnung an, dass er es nicht ernst gemeint hat. Sagt Andreas, du hast es gestern gesagt, ich kann gehen, ihr werdet schon Ersatz finden. Erstmal still am Telefon. Dann sagt er, doch, wir würden es hinkriegen. Und so machten wir uns auf den Weg. Junge Familie, 2,5 Kinder, Job gekündigt und das größte Problem in mir ist meine Sicherheit. Und in dieser Zeit musste ich lernen, Sicherheiten abzugeben. Und jetzt der Part meiner Frau. Wir machen uns auf den Weg und letztendlich musste sie irgendwann mal doch in Porta bleiben. Ich bin allein nach Bonn gezogen für die nächsten 3 Jahre. 2,5 sind das geworden, weil ich verkürzt habe. Und sie sagte zu mir damals, ich habe es mir nicht vorstellen können, mit dieser Enge an Geld, wir hatten 47 Euro für die Woche für Lebensmittel, Pampers und Pflegemittel und so weiter für die Familie dort vor Ort. Und sie sagte ganz klar, Bäckerei streichen, das geht nicht. Also du kannst dir keine Brötchen holen von 47 Euro in der Woche. Du musst zusehen, wie du klarkommst überhaupt. Und sie sagte, irgendwie war das mir so wichtig und hat mich so innerlich bewegt, dass ich zu Gott betete und sagte, Gott, du hast uns auf den Weg geschickt. Jetzt bin ich hier und er da und wir sind so eng. Ich hätte so gerne Brot und Brötchen aus der Bäckerei. Und so betete sie und nächsten Sonntag ist sie im Gottesdienst und ein Diakon kommt nach vorne und sagt, eine gute Nachricht, liebe Geschwister. Eine Großbäckerei in unserer Gegend hat immer wieder Überschuss. Sie haben von unserer guten Arbeit mit den Gefährdeten in der Gemeinde gehört. Und ab jetzt gibt es nach dem Gottesdienst Überschüsse vom gestern, vom Brot und Brötchen, weil die Gefährdetenhilfe gar nicht so viel essen kann, wie viel sie überhaben. Und ab diesem Sonntag gab es Brot und Brötchen bei uns in der Gemeinde. Und meine Frau ging hin und hatte Brot und Brötchen. Ist Gott nicht gut? Eine Kleinigkeit, würden wir heute sagen. Aber in diesem Moment war das für Helene, für meine Frau, ein Ausdruck der Güte und der Treue Gottes. Und eine Zusage, dass wenn ich mich auf den Weg mache, dort handelt Gott. Gott denkt an seine Zusagen. Er ist gut. Er ist treu. Und er bevorzugt und benachteiligt niemanden seiner Kinder. Er liebt uns, trotz unserer Unvollkommenheit. Ja, trotz unserer Zweifel. Gott hat für uns Wunder auf Lager. Wartet mal. Also, zurück zu unserer Geschichte. Wer von diesen 10 Männern hatte wohl wahrscheinlich die größte Freude? Weißt du es? Bitte?
Der dankbar war,
vermutlich. Bestimmt freuten sie sich alle. Und eigentlich hatten die Juden sogar mehr Grund zur Freude, weil sie ja noch religiösen Lasten mit sich hatten, mit dem Aussatz. Aber der Ausgang der Geschichte macht es deutlich. Wahrscheinlich der Samariter, der sich am meisten freute. Und ich habe mir diese Frage gestellt, was ist mit diesen neuen Juden? Warum? Stellt euch diese Frage nicht. Warum laufen sie nicht zurück, um Danke zu sagen? Ich stelle mir diese Frage. Warum sind diese tief religiöse Menschen, weil Juden sind zu allermeist tief religiös, warum laufen sie nicht zu demjenigen, der sie gesund gemacht hat? Wo sind sie jetzt? Weil Jesus auch diese Frage stellt, das bedeutet nicht, dass sie zu langsam waren. Sie fehlen. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht haben sie gedacht, naja, das ist so normal bei uns Juden, so ist das halt mit unseren Rabbis. Die haben starken Glauben, wir haben das Vorrecht, wenn sie beten, dann werden wir rein. Ich weiß es nicht. Sie sind auf jeden Fall aus irgendeinem Grund nicht da. Und wenn das dieser Grund ist, und der ist oft auch bei uns Christen und auch bei uns Westlern vorhanden, dieser Grund, naja, mir steht das zu. Ja, das ist doch das Mindeste, was passiert, wenn ich zu Gott bete. Das ist doch mein Recht. Wir sind gut daran, unsere Rechte zu kennen, nicht wahr? Aber lasst mich einen Satz euch heute sagen. Nichts raubt einem mehr die Freude. Nichts zerstört so stark die Dankbarkeit wie mein Anspruchsdenken, wie meine spezifischen Erwartungen, die ich habe. Das zerstört die Dankbarkeit in meinem Leben. Und wir werden zu Menschen, die undankbar nur noch erwarten, dass alles so geschieht, wie Gott es uns eigentlich schenkt. Und wir haben spezielle Erwartungen. Und Dankbarkeit hat so wenig Platz in unserem Leben, weil es normal ist, weil es dazugehört. Ich lade uns heute ein, wieder ungezwungen an diesen Gott zu glauben und ihn so zu sehen, wie er eigentlich ist. Mit diesem Blick, Gott hat so viel Gutes für mich geplant. Gott ist so gut zu mir, dass meine eigenen Pläne und Vorstellungen da gar nicht mitkommen können. So gut ist Gott eigentlich zu mir. So ungezwungen, so frei. Da möchte ich uns zu einer Übung mitnehmen, deswegen auch der Kakao. Also ihr habt gemerkt, wie man den Kakao mischt, ja? Zuerst die Milch, habt ihr gesagt, und dann kam das Gute rein. Da kam ja dieser, ja, Schokoladeersatz oder was auch immer das ist. Und wenn ich den gerührt habe und genieße und nicht alles austrinke und zur Seite stelle, da sieht man jetzt schon, unten ist das Dunkle. Merkt ihr das? Das ist so die Eigenschaft vom Kakao. Das setzt sich ab. Und oben ist nur noch die Milch. Und wenn der jetzt ein paar Stunden stehen wird, dann wird es oben heller. Und wenn ich es trinke, dann spüre ich einen leichten Hauch von Kakao, weil das ganze Süße und das Gute unten ist. Deswegen, Lifehack, wenn ich einen Kakao, der gemischt wurde, ein paar Stunden steht, rausnehme, wisst ihr, umrühren. Und dann genießen. Der ist gut. Ich möchte heute etwas mit diesem Kakao verdeutlichen. Für die Kinder Gottes, die heute hier sitzen. So ungezwungen, wie man als Kind Gottes sein darf. Sich mal daran zu erinnern, was Gott Gutes tut in deinem Leben. Das ist so die Übung, wenn ich den Kakao hochrühre. Das Gute ist da. Aber du lebst aus dieser weißen Schicht oben, nur mit dem Hauch des Geschmacks. Rühr das doch mal kräftig um. Denke doch daran, wie gut Gott zu dir ist. Wie viel er für dich getan hat. Ja, er hat dich vom Aussatz der Sünde befreit. Manch einen hat er von irgendwelchen Krankheiten und Lasten freigemacht. Rühr doch mal um. Denk doch bitte daran. Ja, er hat so viel Bewahrung und Schutz geschenkt dir und deiner Familie. Ja, er hört deine Gebete täglich. Ja, er passt auf dich auf, wo du nicht mal dran gedacht hast, dafür zu beten. In deinem Anspruchsdenken als Kind Gottes, mir wird ja nichts passieren. Und er passt auf dich auf. Denk doch an all das Gute, das Gott für dich getan hat. Du regst deinen Glauben durch Dankbarkeit an. Ich werde dankbar, wenn ich daran mich erinnere. Mein Glaube wächst, weil ich wieder erinnert werde, wie gut Gott ist, wie groß Gott ist, wie allmächtig ist. Das fördert meinen Glauben. Und wisst ihr, was dann passiert? Mein Glaube führt mich zu weiteren Erlebnissen mit Gott. Und es gibt mir noch mehr Glauben, an diesen Gott zu glauben. Es ist mein Kreislauf. Wir fördern unseren Glauben durch Dankbarkeit. So funktioniert das. Ich muss an meine eigenen Erfahrungen denken und feststellen, dass ich es immer wieder dabei bin, das ganz einfach stehen zu lassen. Es nicht mehr zu erleben, nicht mehr deutlich zu sehen. Dachte dabei in der Vorbereitung an ein russisches Lied. Ich übersetze das gleich. Ein paar russisch sprechende wird es mit Sicherheit geben, für die restlichen übersetze ich. Da hieß es: Милости Господни вспоминай, считай, все их до едино в сердце повторяй, вспомни, как он щедро наделил, удивляться будешь, что он совершил. Auf Deutsch: Erinnere dich an die Gnadentaten Gottes in deinem Leben. Wiederhole sie in deinem Herzen, alle, der Reihe nach, jede von ihnen, die Gott an dir getan hat. Erinnere dich, wie reich er dich beschenkt hat. Und dann wirst du staunen darüber, was er getan hat. Dankbar zu sein. Es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, jetzt fällt es mir gleich ein. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Kennt ihr das? Und noch nie gehört. Aber erlebt 100 pro. Danken schützt vor Wanken. Ich möchte mehr sogar sagen. Dankbare Menschen werden zu Magneten. Dankbare Menschen ziehen andere Menschen ein. Aber sie werden auch für Magneten, für Wunder Gottes. Weil je mehr Dankbarkeit in deinem Leben ist, desto stärker förderst du den Glauben, den Gott dir gibt. Desto mehr gibst du Gott wieder Raum in deinem Leben zu wirken, weil du glauben kannst. Und dann wirkt Gott und das stärkt deinen Glauben und lässt dich nächste Stufe, nächsten Schritt gehen. Wenn wir so offen Gott gegenüber sind, dann laden wir Überraschungen in unser Leben ein. Das habe ich immer wieder beobachtet. Gott hat uns als Familie diese 2,5 Jahre dann durchgetragen. Da waren so viele Wunder. Ich habe eins erzählt. Das ist Wahnsinn, wie Gott gut ist und wie er treu und auf den Punkt genau hilft und reagiert. Und jedes Mal, wenn ich daran denke oder mit meinen Kindern darüber rede, was Gott in der letzten Woche getan hat. Wir haben das meistens abends, so eine Familienandacht. Dann versuchen wir uns zu erinnern, was Gott heute und in dieser Woche gemacht hat. Und wenn wir das tun und erzählen, dann merke ich regelrecht in den Augen meiner Kinder, wie der Glaube gerührt wird und wie Dankbarkeit hochkommt. Diese Geschichte von den Wundern Gottes in dem Alltag, die er tut. Und dann beten wir. Wir beten zu einem Gott, der gerne unerwartet handelt, der seine Kinder liebt. Wir beten an einen Gott oder zu einem Gott, der so treu zu seinen Kindern steht. Er ist König und sagt, ich liebe meine Kinder einfach und möchte bei ihnen sein. Und deswegen sind wir heute hier zusammen. Der Sonntag Gottesdienst ist auch eine Zeit, wo wir gemeinsam rühren. Deswegen werden wir demnächst, werdet ihr auch bestimmt Erntedankfest feiern. Das werden wir auch gemeinsam tun, weil Gott weiß, dass wir so vergesslich sind, hat seinem Volk bereits gesagt und seiner Gemeinde. Wir sagen Gott Danke, wir rühren ebenfalls. Wir feiern Abendmahl, macht ihr doch auch, einmal im Monat. Was machen wir beim Abendmahl? Wir rühren wiederum und sagen, Jesus, wir sehen dich am Kreuz, dort bist du für unsere Schuld gestorben. Wir vergessen es in unserem Alltag, aber heute erinnerst du uns daran. Wir nehmen den Kelch zu uns, das Brot, und das ist das Geschenk, dein Geschenk an mich, damit ich leben kann, weil dadurch du meine Sünden vergibst und mich neu machst. Und wie ich schon sagte, wenn wir dankbare Menschen werden, ziehen wir als Magnete Wunder an, weil Gott wirkt, aber wir ziehen auch andere dankbare Menschen an. Das ist mein letzter Punkt. Die Amis haben ein Sprichwort. Ich lerne jetzt gerade ein bisschen Englisch, bitte nicht lachen über die Aussprache, aber your vibes attracts your tribes, heißt das. Also deine Einstellung, also deine Art und Weise zu leben, zu denken, das bestimmt eigentlich deine Nachfolger, Menschen, die um dich herum sind. Und das ist tatsächlich so. Die Wellenlängen, die wir als Christen aussenden in unserer Umgebung, das heißt die Art und Weise zu leben, Situationen wahrzunehmen, ja auch Corona wahrzunehmen, die Art und Weise damit umzugehen, sendet Signale aus, oder? Für Menschen, die Gott vielleicht nicht kennen, aber durch diese Signale angezogen werden. Es ist so ein Vergleich. Bist du ein Thermostat oder ein Thermometer, hat jemand gesagt. Die technisch Versierten kennen ja den Unterschied. Ein Thermostat ist ja, ja, erstmal ein Thermometer, das wissen wir alle. Aber was ist ein Thermometer? Er zeigt die Temperatur an irgendwo. Ja? Ich gehe hin und sehe, aha, 21 Grad. Ein Thermometer ist sehr passiv, er zeigt einfach nur die Atmosphäre an. Was ist ein Thermostat? Ein Thermostat ist zum Beispiel, glaube ich, korrigiert mich, wenn das falsch ist, an einem Heizkörper zu finden. Ich stelle mit dem Thermostat die Temperatur ein. Beide haben mit der Temperatur der Umgebung zu tun. Nur der Thermometer, der zeigt nur einfach an, was da ist. Ein Thermostat erstellt ein, damit es so ist, wie es sein soll. Und so sind wir als Christen ebenfalls in der Funktion eines Thermostats oder Thermometers. Guck mal als Beispiel. Du bist irgendwo in einer Firma unterwegs als Mitarbeiter und du gehst zu einem Kaffee und dort stehen Kollegen und sie reden so negativ über die Firma oder den Chef. Gibt es bei euch in der Firma wahrscheinlich nicht, gab es bei uns aber regelmäßig. Wie blöd er ist, ach, die Entscheidung zuletzt und die Lohnerhöhung, die hätte sich sparen können, weil so wenig ist. Kennt diese Gespräche wahrscheinlich nicht, aber sowas gibt's. Und du stellst dich dazu und bist plötzlich als ein Christ so ein Thermometer. Zack, du hast dich die Temperatur angepasst, nix, und das stimmt ja auch alles, was sie sagen. Ja, und wie ungerecht und so weiter. Geht's uns nicht oft so? Anstelle dankbar zu sein, sich auf den Weg zu machen und ein Thermostat zu sein, sagen, Leute, halt, so ist das nicht in Ordnung. Aus diesen Gründen oder warum auch immer, aber ich werde mich dem nicht anpassen. Ich werde mich nicht ins Negative ziehen lassen, wenn vielleicht das eine oder das andere stimmt. Also, wenn du ein dankbarer Mensch bist, wirst du Menschen anziehen. Mürrische Leute, zynische Leute werden in deiner Umgebung sich unwohl fühlen. Wenn sie merken, dass du ein dankbarer Mensch bist und aus dieser Dankbarkeit lebst, aus deiner Grundeinstellung, werden sie sich entweder anpassen, weil sie Thermometer sind, und das ist gut, wenn sie daraus schon lernen, dankbarer zu werden, oder sie werden das Weite suchen. Wer bist du? Bist du ein Thermometer oder bist du ein Thermostat? Bist du einer, der vor Dankbarkeit, vom Lob sprüht, dass Menschen es merken, Gott tut Wunder in dem Leben dieses Menschen. Er ist unterwegs mit Gott. Er macht sich jeden Tag aufs Neue, ohne zu wissen, was passieren wird. Aber Gott wirkt in seinem Leben und er ist dankbar. Seien wir doch dankbar auch in Alltäglichkeiten. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. So viele Alltäglichkeiten, die wir haben. Ihr könnt die Liste fortsetzen. Wären sie weg, würden wir sie vermissen. Als Beispiel sind wir doch dankbar für Menschen, die ihre Pflicht erfüllen. Denkt an das Anspruchsdenken, ja? Eine Krankheit, die uns wirklich krank macht in unserer Dankbarkeit. Liebe Schwestern, wenn der Ehemann mal den Müll rausbringt, ja, ich weiß, er sollte das sowieso tun, aber ist es nicht gut, dass er es gemacht hat? Danke zu sagen, vom Herzen Dank zu sagen, oder draußen gerade was fertig gemacht. Du hast vielleicht schon 3 Wochen drum gebettelt, aber jetzt ist es fertig. Was sagst du dann? Na, endlich. Oder sagst du, Schatz, danke. Ah, danke, dass du die Zeit genommen hast und jetzt hast du es so gemacht, sogar besser, als ich es mir vorgestellt habe. Wenn unsere Kinder die Hausarbeiten fertig gemacht haben, zu Hause. Ja, ich weiß, in den meisten Familien gibt es einen Plan, dort ist alles notiert. Und wenn sie etwas getan haben, haben sie ihre Schuldigkeit getan, oder? Ist es uns so schwer zu sagen, danke Junge, das hast du richtig gut gemacht. Warum sind wir so knauserig? Warum sind wir die Neuen und nicht der Eine? Warum sind wir so sparsam mit dem Dank. Danken wir unseren Kollegen, die neben uns sitzen und ihren Job tun und etwas gemacht haben, wofür sie Geld kriegen. Danke zu sagen. Aus Überzeugung. Weil ich so ein Lebensziel habe. Ich glaube gar nicht, was viele Fragezeichen in den Augen dieser Menschen entstehen werden. Menschen werden plötzlich im Alltag wacher. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Unterwegs zu sein und Menschen freundlich aus der Lebenseinstellung her zu begrüßen. Macht ihr bestimmt. Aber ich ernte dann Blick auf der Straße von plötzlich wach, misstrauisch, was will er mir verkaufen? Ja? Aber Leute werden rausgerissen aus ihrem Alltag und mir ist es ein angenehmes und nicht zu viel. Wir wohnen in einem Dorf, wo ich nicht jeden kenne, aber doch einige Menschen unterwegs sind, so gerade mit Hunden. Jeden freundlich zu begrüßen und Dinge mitzunehmen, die Gott mir gibt und weiterzugeben. So viel Gutes kommt in unser Leben hinein, wenn wir lernen, dankbar zu sein. So viel Gutes. Und Gott möchte, dass wir es heute sehen. Und weißt du, das ist das Letzte, bevor wir gleich zusammen beten. Gott möchte, dass wir als seine Kinder unsere Augen trainieren. Für das Gute, das er tut. Dass wir unsere Augen trainieren. Das Gute immer zu sehen. Ja, auch in unserem Leid. Ja, auch in unserem Leid. Wir haben gerade bei uns in der Gemeinde eine Situation, da ist eine junge Frau, 3 Kinder, das Älteste ist noch nicht mal in der Schule, an Krebs so heftig erkrankt, dass wir täglich darauf warten, dass sie stirbt. Wir beten für sie, wir beten, Jesus erlöse sie, entweder durch ein Wunder der Heilung oder durch den Tod. Dabei erlöse sie von ihrem heftigen Schmerz, denn sie kriegt nicht nur Morphinspritzen, sondern hängt am Morphium durchgehend, weil sie es nicht mehr aushalten kann. Und wenige dürfen sie besuchen. Einer der Ältesten darf hin, damit es nicht so belastend wird. Und er erzählt es uns. Sagt er, ich halte es dort nicht aus, sie zu sehen. Halbe Stunde maximal, ich weine nur noch. Liegt so ein Häufchen Elend und ist dankbar. Dankbar, dass die Kinder da sind. Dankbar für den Mann, der ihre Hand immer noch hält und treu an ihrer Seite ist. Dankbar für die Ewigkeit, voller Angst vor dem Tod. Ich will nichts schönreden, voller Angst vor dem Tod. Wie wird das sein, gerade dieser Augenblick? Aber dankbar für das Geschenk der Ewigkeit, für die Gewissheit, ich gehe nicht verloren, ich weiß, wo ich hingehe. Hey, weißt du es heute nicht auch? Muss der Krebs kommen und mich aufs Bett legen, damit ich es feststelle und danken kann? Ja, dankbar auch inmitten vom Leid. Zu sehen, Augen zu trainieren, Dinge zu sehen, die Gott getan hat, die Gott tut und die Gott tun wird, das bewirkt Dankbarkeit. Wirklich, das verändert meine Denkweise. Das verändert meine Gefühle, mein Gefühlsleben, wenn ich morgens aufwache. Ich verspreche euch, ihr werdet Gutes mit Gott erleben, wenn wir uns auf den Weg des Glaubens machen. Kommen schließlich diese Erlebnisse, wie bei diesem Samariter. Dazu lade ich uns ein und auch gleich zum Gebet. Und vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, jetzt auch Danke zu sagen. Vielleicht für deine Familie, vielleicht für deine Arbeit, vielleicht für diesen Gottesdienst, vielleicht für das schöne Wetter, vielleicht für die Luft, die du atmest, vielleicht für deinen Körper. So viele gute Dinge, die Gott dir schenkt. Mach das. Rühr ein bisschen in deinem Leben und erlebe es. Gott ist gut. Es ist nur Kakao. Gott ist um Vielfaches besser. Amen.